Ja, guten Morgen. Es ist schön, wieder hier in Präsenz zu sein. 4 Wochen war ich, glaube ich, jetzt nicht hier. Und dann darf ich direkt vor euch stehen und predigen. Richtig schön, dass ihr heute Morgen da seid. Und ich möchte zu Beginn einfach noch beten. Und steht mal auf dazu, damit ihr wieder ein bisschen wach werdet. Der Kreislauf nochmal richtig in Schwung kommt vorher, wenn es euch möglich ist. Himmlischer Vater, habt du Dank für diesen Morgen. Habt du Dank für diese Gelegenheit, dass wir heute Morgen was von dir hören können. Und ich möchte dich bitten, dass du deinen Heiligen Geist wirken lässt. Dass bei uns ankommt, was du uns heute sagen möchtest, Herr, und dass du mich gebrauchst mit meinen Worten. Amen. So, ich weiß nicht, ob ihr auf ernste Menschen steht, ob ihr sowas mögt, wenn jemand richtig ernst ist. Ich glaube, die allermeisten würden sagen, nein, ich mag das, wenn Leute locker sind und fröhlich und immer Spaß machen. Aber selbst der am meisten Spaß macht, muss irgendwann mal ernst sein. Ich glaube, der größte Spaßvogel, den ich kenne, ist Malte, der gerade hinten ernsthaft die Technik macht und dadurch funktioniert das. Wenn er nur Spaß machen würde, würde jetzt die Technik hier einmal down gehen und wir hätten nichts von allem dem. Ihr kennt es sicherlich, den Spruch, der Ernst des Lebens beginnt, die Schule beginnt. Nein, wir können nicht nur im Kindergarten bleiben, irgendwann müssen wir auch in die Schule, um voranzukommen. Und genauso musste Jesus auch ernst werden. Wenn du daran denkst, wenn Jesus ernst macht, was kommt dir dann in den Sinn? Welche Gelegenheit, welche Situation fällt dir als erstes ein? Vielleicht denkst du gerade so an die Geldwechsler, wo Jesus die Tische umgestoßen hat und auch so richtig ernst gemacht hat. Oder du hast vielleicht einen Schritt weiter gedacht und gedacht, okay, es muss auf jeden Fall die Kreuzigung sein, wo Jesus ans Kreuz geht. Da macht er ja so richtig ernst. Und bestimmt hättet ihr nicht an diese Stelle gedacht. Aber wir werden sehen, dass diese Überschrift, wenn Jesus ernst macht, total gut dazu passt. Und dass es uns Gelegenheit gibt, nochmal in manchen Dinge tiefer hineinzuschauen. Und ich habe uns 3 Punkte mitgebracht. Es sind immer 3 Punkte bei einer Predigt. Ihr wisst ja. Nein, in Wahrheit sind es 2,5. Der letzte Punkt, der wird nur so angerissen. Also 2,5 Punkte, das ist eine besondere Predigt. Ja. Also, der erste Punkt ist, wenn Jesus ernst macht und sein Versprechen erfüllt. Wenn ihr es mit jemandem ernst meint, dann haltet ihr doch eure Versprechen und seid zuverlässig, oder? Wenn ihr es so richtig ernst meint, dann ja, kommt ihr nicht heute Morgen nicht, sondern ihr seid zuverlässig. Sonst würdet ihr es nicht richtig ernst meinen. Der Kontext ist folgender. Ellen hat es gerade schon so halb erzählt. Ne? Wir sind am Ende des Evangeliums nach Lukas. Lukas hat quasi zwei Teile geschrieben. Einmal das Lukas-Evangelium, wo es hauptsächlich um Jesus geht, und dann die Apostelgeschichte, wo es um die Geschichte geht danach, so wo Jesus schon weg ist und wo die Jünger den Heiligen Geist bekommen haben. Und direkt vor diesem Text hören wir davon, dass Jesus Frauen erschienen ist und den Emmaus-Jüngern erschienen ist, und die kommen jetzt zu den Jüngern und erzählen davon, und die Jünger sind total begeistert. So, das ist der Kontext, und nach der Geschichte, die wir gleich genauer betrachten, ist direkt die Himmelfahrt im Lukas-Evangelium. Wir lesen an anderer Stelle, dass Jesus noch 40 Tage da ist und ganz, ganz viel Wichtiges erzählt, wo ich gerne wissen würde, was das ist, aber dazu vielleicht später mehr. Und dann bekommen die Jünger den Heiligen Geist an Pfingsten. So, das sind unsere nächsten beiden Feiertage, Himmelfahrt und Pfingsten. Wenn du damit noch nichts anfangen konntest, jetzt kannst du was damit anfangen. So, Jesus erfüllt sein Versprechen, indem er echt und ernsthaft, ganz ernsthaft, als Mensch auch da gewesen ist. Wenn Lukas uns gleich etwas berichtet, dann müsst ihr dabei Folgendes wissen. Lukas war Arzt. Ich weiß nicht, ob er ein guter Arzt war, aber angenommen, er war einer der schlechtesten Ärzte, die es je gegeben hat, in der Antike. Ja, also, aber selbst dann sind die absoluten Basics für einen Arzt doch wohl zu unterscheiden, ob jemand tot oder lebendig ist. Also wenn jemand Arzt ist, dann ne, die Hauptaufgabe eines Arztes wirklich dann ist auch zu zeigen, der lebt oder der ist tot. Also wenn ein Arzt das nicht kann, dann hat er definitiv seinen Beruf verfehlt. Und ich glaube, dass Lukas das eindeutig konnte als Arzt. Er konnte eindeutig unterscheiden zwischen lebendig und tot. Und in Apostelgeschichte 1, Vers 3, deswegen wichtig, ne, das ist da, wo Lukas auch später noch reflektiert, was ist passiert. Er sagt am Anfang, dass sich Jesus durch viele sichere Zeichen als lebendig erwiesen hat. Und diese vielen sicheren Zeichen, die schauen wir uns jetzt an. Es steht in Lukas 24, während sie aber dies redeten, also die Emmaus-Jünger erzählen davon, dass sie Jesus begegnet sind, stand er selbst in ihrer Mitte und spricht zu ihnen, Friede euch. Sie aber erschraken und wurden von Furcht erfüllt und meinten, sie sähen einen Geist. Vielleicht kommt euch das ein bisschen anders vor. Ich habe ganz bewusst eine andere Übersetzung gerade vorlesen lassen, damit ihr jetzt auch mal nochmal einen anderen Blickwinkel vielleicht dafür bekommt. So, die Jünger hören von Jesus und sehen ihn plötzlich. Wenn ich euch jetzt von einem großen, stämmigen Mammutbaum erzähle, ja, dann seht ihr den doch direkt vor eurem inneren Auge, oder? Das ruft an so eine, ja, ruft Gedanken an eine Fata Morgana hervor, oder? Jemand erzählt etwas und plötzlich sehen das alle. Und das, was da steht, ist, die Jünger meinen, einen Geist zu sehen. Das griechische Wort für Geist, was da im Original steht, ist Pneuma. Und Pneuma bedeutet nicht einfach nur Geist, sondern Pneuma bedeutet vor allen Dingen das Immaterielle. Also nicht das, was da ist, sondern so ein Windhauch kann das auch sein, so ein Geist oder aber auch einfach nur ein Gedanke. Immateriell und im eigentlichen Sinne gar nicht sichtbar. Und die liberale Theologie, die macht daraus Folgendes, die sagt, ja, Jesus ist auferstanden. In unseren Gedanken ist er auferstanden. Das ist, Jesus ist gestorben, aber in unseren Gedanken ist er auferstanden und in uns lebt er weiter. Das klingt im ersten Moment total weichherzig und lieb und freundlich, aber das ist nicht die Tatsache, was wirklich passiert ist. Wir lesen nämlich weiter, dass Jesus sagt, was seid ihr bestürzt und warum steigen Gedanken auf in euren Herzen? Gedanken oder auch andere Bibelübersetzungen übersetzen es mit Zweifeln. Das steht in Verbindung mit dem Herzen. Ja, das steigt auf in euren Herzen. Das Herz ist in der Bibel immer der Ursprung allen Gedanken. Das heißt, wenn wir jetzt von Zweifeln, die da so aufstehen, hervorkommen im Herzen, so dann bedeutet das, es beginnt sich irgendwie was zu regen. So Zweifel kommen in ihnen auf. Und ist es bei uns nicht auch oft so? Wir erkennen etwas, wir sehen, wie die Jünger, wir sehen Jesus und direkt kommt Zweifel mit. Vielleicht haben wir für eine Besserung einer Situation gebetet und die Situation hat sich gebessert, hat sich geändert, Personen haben sich geändert, ich habe mich geändert. Und im nächsten Moment kommt in eurem Herzen etwas auf, so ein Zweifel, war das wirklich Gottes Wirken? Ist das wirklich so passiert? Jesus konfrontiert genau diese Zweifel, die Jünger haben, und geht sie an. Ihm ist nämlich wichtig, er ist wirklich als Mensch wieder auferstanden. Weil nur als Mensch, und das ist ganz, ganz wichtig, nur als Mensch, wenn Jesus auch als Mensch wieder da ist, hat er den Tod ja wirklich besiegt. Wenn er als Mensch stirbt und danach wieder als Mensch aufersteht, dann hat der Tod offensichtlich keine Macht gehabt. Wenn er als Mensch gestorben wäre und irgendwie als ein Geist oder Gedanke wieder auferstanden wäre, hätte er den Tod ja gar nicht echt besiegt. Das müssen wir uns vor Augen führen, dass nur wenn er wirklich Mensch ist, er auch wirklich den Tod besiegt hat und das heißt, dass der Tod dann auch keine Macht mehr für uns hat. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich weiß nicht, wie ihr es zeigen würdet, also angenommen, Wolfgang würde jetzt nur überlegen, ja, Benni, bist du es wirklich oder denke ich nicht nur an dich, dann würde ich sagen, ja komm Wolfgang, hier, touch me, fass mich an, ja, genau, also das, was man heutzutage ja eigentlich nicht macht, also berühren, fasst mich an, seht das. Und Jesus macht genau das. Jesus sagt, seht meine Hände und meine Füße, dass ich es selbst bin. Betastet mich, touch me. Denn ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, wie ihr seht, dass ich es habe. Und als er dies gesagt hatte, zeigt er ihnen die Hände und Füße. Ich bin kein Gedanke. Guckt mal, hallo, ich bin hier. Ihr könnt mich anfassen. Und dass Jesus sagt, berührt meine Hände und meine Füße, seht meine Hände und Füße, hat eine ganz besondere Bedeutung. Es gibt diese Theorie, ja, Jesus ist gestorben und danach ist wohl jemand rumgelaufen, der sah Jesus ziemlich ähnlich. Muss wohl so ein Doppelgänger gewesen sein. Die Theorie hält sich. So. Aber das Problem dabei ist, dass Jesus genau an der Stelle sagt, nein, nein, seht meine Hände und meine Füße. Das sind die Punkte, wo ich am Kreuz festgenagelt worden bin. Und das ist nicht etwas, was man sich mal eben so fügt. Es sind keine Kratzer da. Wenn ihr euch überlegt, da wurden dicke Nägel durchgeschlagen. Ich möchte keine Horrorgeschichten erzählen, aber wahrscheinlich waren da Löcher. Seht meine Hände und meine Füße, das ist nicht irgendwie so lustig, irgendwelche kleineren Narben, sondern es sind richtige Male, die man nicht irgendwie faken kann. Das sind eindeutige Beweise. Und Jesus setzt noch einen drauf. Als die Jünger aber noch nicht glaubten vor Freude, also sie können es noch nicht ganz fassen. Boah, das ist schon ziemlich eindeutig, aber sie können es immer noch nicht ganz glauben. Sprach er zu ihnen, habt ihr hier etwas zu essen? Sie aber reichten ihm ein Stück gebratenen Fisch und er nahm und aß vor ihnen. Jesus geht noch einen Schritt weiter. Ich habe mich immer gefragt, warum isst da Jesus? Warum? Also was bringt das denn jetzt mehr als berühren und anfassen? Es gibt 5 Kennzeichen in der Biologie, dass ein Lebewesen ein Lebewesen ist. Also dass wir ein Unterschied sind zu einem Stein. Also zwischen einem Baum und einem Stein ist. Ja? Und eins dieser Kennzeichen ist Stoffwechsel. Stoffwechsel. Also Jesus kann den Jüngern nicht zeigen, guck mal, ich atme ein und aus. Also es hilft nicht weiter, sondern er muss zeigen, ich nehme etwas zu mir und es ist weg. So, wenn ich nur ein Gedanke bin, dann ist der Fisch nicht auf einmal weg. Das wär wirklich komisch gewesen. Nein, Jesus isst und zeigt dadurch, der Fisch, der geht weg und ich lebe, ich bin ein Lebewesen. Das ist ein eindeutiges Kennzeichen. Jesus erfüllt sein Versprechen und belegt es sehr, sehr eindeutig. Er ist echt und ernsthaft als Mensch da gewesen. Zweiter Punkt. Jesus macht ernst und fordert uns heraus. Wenn ich ernst mache, dann stelle ich mich Herausforderungen oder auch Schwierigkeiten. Die gehören zwangsläufig dazu, wenn es richtig ernst wird. Wenn ich in die Schule gehe oder für mich war das jetzt so letzte Woche, ich bin ins Referendariat gegangen, aus einer langen Zeit des gemütlichen Homeoffice, über ein Jahr bin ich jetzt ins Referendariat gegangen und sehe so viele Menschen, weiß ich nicht, ich bin da so bestimmt mehr als im ganzen Jahr vorher oder so, und merke, es wird richtig ernst. Also ich stehe auf einmal mehr vorne und so weiter. Und es gehört dazu, dass dann Schwierigkeiten und Herausforderungen sind, wenn es ernst wird. Und genau das macht Jesus jetzt mit den Jüngern. Er sagt zu ihnen, dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht, in dem Gesetz des Moses und in den Propheten und Psalmen. Dann öffnete er ihnen den Sinn dafür, die Schrift zu verstehen und sprach zu ihnen, so steht geschrieben und so musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten und in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werden, allen Nationen, anfangend von Jerusalem. Jesus zieht eine Parallele zum Alten Testament und sagt, diese Prophetien, die ihr alle kennt, die mussten erfüllt werden. Er bezieht das Wissen, was die Jünger vorher schon haben, auf die konkrete Situation. Und er macht noch was anderes. Er sagt, das habe ich euch alles vorher gesagt. Ihr könnt mal nachlesen. Ich weiß nicht, es wäre sicherlich interessant mal, ich habe es nicht gemacht, aber sicherlich interessant mal zu zählen, wie oft Jesus mit verschiedenen Bildern auch seine Auferstehung ankündigt. Ein Beispiel ist das Zeichen des Jonas, was er sagt, das wird euch gegeben werden. Ja, 3 Tage wie Jona im Wal und dann werde ich von den Toten auferstehen. Ganz genau so. Er kündigt das alles an und er sagt, ihr wisst doch, wie ich das gesagt habe. Er sagt, als ich noch bei euch war, sagte ich euch, dass das alles erfüllt werden müsse. Im Sinne von, ich habe es euch doch gesagt. Warum ist das wichtig? Warum betone ich das jetzt so sehr? Jesus verstärkt die Erinnerung daran. Er sagt, ich habe es euch vorher gesagt und so ist es passiert. Erinnert ihr euch? Und die Jünger sagen, ach ja, du hast es ja wirklich gesagt. Kennt ihr das, wenn man eigentlich etwas weiß, aber das erstmal wieder nochmal neu hervorgerufen werden muss? Und das macht Jesus. Jesus aktiviert das Wissen von denen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir unser Wissen auch aktivieren. Das ist ein Kernanliegen dieser Predigt übrigens. Unser Wissen zu aktivieren. Jesus ist wirklich als Mensch auferstanden. Das war nicht so was Halbherziges, wenn euch solche Aussagen aus liberalen Ecken irgendwie erwischen. Das hält sich nicht. Das passt nicht. Und wir müssen uns auch gegenseitig erinnern, und das können wir auch mitnehmen, an Gottes Wort. Und damit meine ich auch nicht nur, was in der Bibel steht, Das klingt dann immer total fromm, wir müssen uns an die Bibel erinnern. Nein, ey, lasst uns auch gegenseitig daran erinnern, wie Gott in unserem Leben gewirkt hat, wie eure Gebete erfüllt worden sind, wofür ihr gebetet habt. So, ne? Erinnerst du dich noch, Vicky, wo wir dafür gebetet haben? Samuel, weißt du noch? So, Ralf, ne? Erinnerst du dich noch? Ey, die Ältesten haben lange Zeit gebetet, vor x Jahren, ich weiß nicht, 10, 15 Jahren, dass doch junge Leute in diese Gemeinde kommen und bleiben, dass neue Leute in die Gemeinde kommen. Und ich weiß nicht, hätten die gesehen, wie es jetzt heute aussieht, ich glaube, die hätten die Tränen in den Augen gehabt. Und lass uns an sowas erinnern, ganz an so, wirklich an solche Dinge, dass Dinge sich verändern, dass Gott wirkt, dass es nicht irgendwie in Vergessenheit gerät. Wir sind herausgefordert, uns an Gottes Worte zu erinnern. Und jetzt wird es unangenehm. Jesus fordert uns nämlich auch heraus, Buße zu verkündigen. Das ist etwas, was wir, glaube ich, nicht so gerne hören. Jesus sagt, es soll in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werden. Allen Nationen, anfangend von Jerusalem. Buße, was so ein altes Wort ist im Griechischen, ist es Metanoia. Es beschreibt eine Sinnesänderung, eine absolute Umkehr von einer Feindschaft Gott gegenüber, wo ich mich nur für die Welt interessiere und nicht dafür, was Gott sagt, hin zu seiner Liebe, dass ich Gott liebe und dass ich ihm demütig gehorche. Eine echte Umkehr. Aus Grau wird eine farbenfrohe Welt. Wir sehen es heute. Heute sieht die Welt ganz anders aus als gestern. Und es ist eine einmalige Entscheidung, die in der Umkehr steckt. So wie bei einer Hochzeit, wo man einmalig sagt, ja Herr, ich ändere mein Leben und ich gehöre jetzt zu dir. So bei der Hochzeit sagt man, ja, ich will diese Person lieben, auch wenn nicht jeder Tag dann anschließend perfekt verläuft und man immer total liebevoll und respektvoll ist und so weiter und immer genau, ne, das tut, was man tun sollte. So ist es eine einmalige Entscheidung, sich umzukehren. Aber gleichzeitig ist es auch etwas, wo man immer wieder die Brücke schlagen muss. Man sagt bei einer Ehe, die Brücke muss man jeden Tag neu bauen. Und ich glaube, so ein bisschen muss man auch die Brücke jeden Tag neu zu Jesus bauen. Indem man sagt, ja Herr, das, was du sagst, das gilt für mich. Auch wenn ich das gerade nicht so cool finde. Das ist übrigens eine demütige Haltung. Wenn ich sage, ich finde es nicht cool und ich mache es trotzdem. Wenn ich nur das mache, weil ich es auch cool finde, dann ist es nicht wirklich demütig. So, dann ist das meine eigene Entscheidung. So. Aber wenn ich wirklich demütig bin, mache ich das, was der andere sagt. Und ich glaube, das ist vielleicht sogar noch entscheidender. Immer wieder neu für sich selber zu entscheiden, habe ich Jesus lieb? Das ist das, was Petrus gefragt wird von Jesus am See von Tiberias. Und wir wissen vorher, dass Petrus nicht gehorsam, nicht treu war. Und Petrus wird nur gefragt von Jesus, hast du mich lieb? Und das gilt auch für dich heute. Madeleine, Jesus fragt dich, hast du mich lieb? Marco, Jesus fragt auch dich, hast du mich lieb? Samuel, dich auch. Alle, ihr könnt eure Namen einsetzen. Jesus fragt dich heute, hast du mich lieb? Und darf ich dein Herr über dein Leben sein? Und wichtig ist, dass diese Umkehr, die gepredigt werden soll, wirklich erst den Weg frei macht. Also Umkehr ermöglicht die Vergebung der Sünden, die wir brauchen, um zu Gott zu kommen. Das ist das, was wir brauchen, um zu Gott zu kommen. Ralf hat letzte Woche gesagt, das Beste kommt erst noch. Das Beste kommt erst noch. Ey, und ich wünsche mir, dass wir das Beste alle gemeinsam erleben. Dass wir alle gemeinsam diese Party im Himmel feiern können, gemeinsam da am Tisch sitzen können, gemeinsam Gott anbeten können. Und das Beste erst noch erleben. Bist du bereit für die Auferstehung? Hat Vadim, korrigier mich, wenn das ein bisschen anders formuliert war, am Ostersonntag gefragt. Bist du bereit dafür? Jesus spricht nämlich, ich bin der Weg, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Gehst du bereits diesen Weg? Okay, vielleicht sagst du, alles Basics, kenne ich alles, gut. Dann kommt jetzt deine wirkliche Herausforderung. Wenn du jetzt schon lange mit Jesus unterwegs bist, dann ist jetzt das nicht wahnsinnig neu gewesen, vielleicht reaktivierend, was auch ein Anliegen dieser Predigt ist. Aber jetzt kommt dein Teil, nämlich das soll gepredigt werden. Predigen im Wortursprung ist verkündigen wie ein Herold. Und Herold, nein, das ist nicht das, was erst im Mittelalter erfunden worden ist. Das dachte ich nämlich zuerst und habe da mal recherchiert. Herolde gab es schon in der Antike und die hatten die Aufgabe, bei so einem Arena-Wettstreit, wo Sportler gegeneinander angetreten sind, vorher zu verkündigen, wer dagegen wen antritt. Und aus diesen wunderbaren Ankündigungen wurde auch ein Wettstreit. Dann gab es nämlich verschiedene Herolde, die haben sich gemessen, wer klarer und deutlicher verkündet, wer da eben kommt. Also wenn wir predigen sollen, dass die Umkehr predigen sollen, dann soll das besonders laut und deutlich passieren. Das Problem ist, dieser Satz ist im Passiv. Es soll gepredigt werden. Ach so, ja, dann macht das ja jemand anderes. Das macht schon irgendwer, ne? So, am besten predigen, das machen die Prediger. Das, ganz klar, gebe ich euch recht, sonst würde ich heute hier nicht stehen und das genauso verkündigen. Na, also quasi habe ich es auch gerade verkündigt, weil ich euch das ausgelegt habe. Nein, ich glaube aber, das ist viel zu kurz gegriffen, weil in Matthäus lesen wir im sogenannten Missionsbefehl, dass wir dazu auch alle aufgefordert sind. Also auch du hast die Aufgabe zu predigen, aber nicht im eigentlichen Sinne. Nicht jeder ist dazu befähigt, dazu begabt, vorne zu stehen und vor vielen anderen Menschen zu reden. Aber ich glaube, dass unser Leben eine klare und deutliche Botschaft und Werbung sein soll für eine Entscheidung zu Jesus hin. Challenge an alle aktiven Jesu-Nachfolger. Inwieweit verkündet dein Leben eine klare und laute Botschaft, die zu einer Umkehr zu Jesus hin einlädt? Wow. Spiegel ich Gottes Liebe so stark wider, dass es für andere attraktiv ist? Strahle ich so eine Freude aus, dass andere wissen wollen, woher sie kommt? Und so eine Freude bitte auch in Corona-Zeiten, ja, wo alle anderen mit Mundwinkeln bis zum Boden gehen, sollten wir auch eine Freude ausstrahlen, die für Jesus wirbt. Eine echte Challenge. Habe ich eine Hoffnung über das Leben hinaus und können die andere in meinem Leben auch erkennen? Und wer soll es hören? Gepredigt werden soll es allen Nationen, anfangend von Jerusalem. Das war sicherlich in der konkreten Situation für die Jünger relevant, weil die Jünger mussten erst in Jerusalem bleiben, weil die dort den Heiligen Geist zum ersten Mal erfahren haben und besonders wirken konnten. Da kamen nämlich viele zusammen und konnten besonders viel erfahren. Aber für uns hat es, glaube ich, auch eine Bedeutung. Wir können es übertragen auf uns, nämlich da, wo du bist, dein Jerusalem, da, wo du arbeitest, dort, wo du zum Nähkurs, keine Ahnung, zum Sport im Moment nicht. Ich weiß gar nicht, welche Aktionen es überhaupt noch gibt oder was man überhaupt noch machen kann, außer arbeiten und vielleicht irgendwie, ja, Gottesdienst. Nein, aber überall, wo ihr seid, wo ihr hingeht, so da ist dein Anfang, wo du das ausstrahlen kannst. Und danach erst im Rest der Welt. Nicht jeder ist ein Missionar und muss direkt rausgehen, weggehen aus seiner Heimat, sondern ich glaube, dass wir aus einem bestimmten Grund hier zu dieser Zeit an diesen Ort gestellt sind, dass wir hier eine Aufgabe haben, nämlich Gottes Wort zu predigen, wie ein Herold zu verkündigen. Fang da an, wo du bist. Ganz easy, oder? Jesus fordert uns heraus, es zu verkündigen und Zeugen davon zu sein. Vers 48 ist voll kurz und knapp. Und geht eigentlich noch richtig viel, viel tiefer. Aber ganz einfach, ihr seid Zeugen hiervon. Was kannst du bezeugen? Du kannst nichts bezeugen, was du nicht gesehen oder erlebt hast, oder? Also wenn du ein Zeuge bist, dann bezeugst du deine Erlebnisse und das, was du verstanden hast. Für die Jünger bedeutet das damals, und das ist nochmal ein Argument für die Authentizität, Jesu leibhaftige Auferstehung, dass sie die Auferstehung bezeugen sollen. Und als das Lukas-Evangelium geschrieben worden ist, waren noch welche am Leben. So, das heißt, indirekte Aufforderung an alle, die das Lukas-Evangelium damals gelesen haben, ja, frag doch die Leute, die da sind, die sind doch die Zeugen davon, die leben doch noch. Wir lesen in einigen Briefen in der Apostelgeschichte, ja, die Zeugen leben noch, fragt sie doch. Das wär den Jüngern und Aposteln, wär die ganzen Schriften um die Ohren geflogen, wenn da totale massive Fehler wären, wie es heute manchmal vorgeworfen wird. Das hätte sich direkt alles als Fake entlarvt. Weil man kann die Leute doch befragen, aber sie bezeugen es. Ich habe es leibhaftig erlebt. So vielen Menschen ist Jesus noch begegnet und so viele haben es bezeugt. Diese Persönlichkeitsänderung bei den Jüngern von Lappen zu Helden, so mal in Neudeutsch ausgesprochen, ja, von Lappen, die da hängen und nichts können, hin zu Helden, die für eine Botschaft sterben, ist nicht zu erklären, außer dadurch, dass Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist und dass sie wirklich keine Angst mehr vor dem Tod haben. Das stand hier nicht, aber das wollte ich mal einfach loswerden. Und für heute können wir mitnehmen, du kannst von deiner Lebensveränderung erzählen, was sich bei dir verändert hat, dadurch, dass Jesus in dein Leben getreten ist. Was genau hat sich denn bei dir verändert? Und was kannst du anderen mitgeben? Und vielleicht hast du das gar nicht so wahnsinnig erlebt, sondern du bist so ein Kopftyp. Und das ist auch vollkommen okay. Sondern du hast einfach rational erkannt, es muss einen Gott geben, sonst macht das alles hier gar keinen Sinn. Und Jesus muss es auch gegeben haben, weil die Belege sind eindeutig und er muss auch wirklich auferstanden sein. So, dann ist das auch das, was du bezeugen kannst vor anderen. Dann kannst du einfach sagen, ich habe es so verstanden, ich kann dir gute Argumente liefern, wir müssen nicht diskutieren, wir können aber. Und ich habe es so erlebt. Das ist das, was du als Zeuge tun kannst. So, mein zweieinhalbster Punkt, mein Ausblickspunkt. Wenn Jesus ernst macht und uns nicht alleine lässt. Jesus spricht, und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch, ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr bekleidet werdet mit Kraft aus der Höhe. Wenn etwas ernsthaft gelingen soll, dann unterstütze ich es mit dem Teil, den ich bereit bin zu geben oder den ich geben kann. Wenn ich möchte, dass wir am Sonntag gute Gottesdienste feiern, die lebendig sind, dann gebe ich meinen Teil, wozu ich befähigt bin, aber den gebe ich. Wenn ich meinen Teil nicht dazu gebe, dann meine ich das nicht wirklich ernst. Wenn ich möchte, dass Pfadfinderarbeit gelingt, dass Pfadfinderarbeit wieder aufkommt, dann gebe ich den Teil, den ich geben kann, dazu. Ansonsten meine ich es anscheinend nicht ernst. So, ich möchte keinen vorwerfen, der zu bestimmten Arbeiten nichts beiträgt. Das ist durchaus möglich, dass ihr auch einfach nicht dazu befähigt seid. Aber wenn ihr einen Teil geben könnt und dazu befähigt seid, dann ist es eure Aufgabe, genau diesen Teil zu geben. So, sonst meint ihr es nicht ernst. Und Gott meint es auch ernst mit uns. Dieses Wort Verheißung wird in anderen griechischen Texten benutzt als eine gesetzliche Anordnung, die erfüllt werden muss. Nichts Optionales. Das heißt, wenn Gott sagt, die Verheißung wird erfüllt, dass der Heilige Geist kommt, dann sagt er, das ist etwas, was passieren muss, damit es funktioniert. Und mit dem Heiligen Geist, das steckt da direkt mit drin, wird es gelingen. Ah, da können wir ja wieder ein bisschen relaxed sein, ja? Also die Herausforderung, die gerade kam, damit wird es gelingen. Aber Heiliger Geist ist ein Thema für Pfingsten, habe ich mir gedacht. So, deswegen bleibe ich bei diesem zweieinhalbsten Punkt. Nur für heute, wenn du merkst, über rationale Erkenntnisse hinaus, vielleicht habe ich das ein oder andere neue für dich gesagt und du denkst, ach so, auch interessant. Wenn du spürst, so, dass dein Herz wirklich berührt wird, weil längst nicht alle Beispiele, die ich gegeben habe und so weiter, die habe ich mir vorher überlegt. Wenn du spürst, dass dein Herz wirklich berührt wird, dann hast du den Heiligen Geist gespürt. Lass uns nochmal reflektieren. Und wir kommen zum Ende. Vielleicht denkst du, endlich. So, ist auch okay. Ich habe versucht, in doppelter Geschwindigkeit heute zu reden, weil ich sonst zu lang brauche. Jesus macht ernst, indem er seine Versprechen haargenau, erfüllt, nämlich wirklich als Mensch auch wieder da ist. Jesus macht ernst mit der Ewigkeit, denn wir haben die Möglichkeit, zu ihm zu kommen, und zwar dadurch, dass wir bewusst uns zu ihm hinkehren. Hast du dich entschieden, zu Gott umzukehren? Jesus möchte ernste Nachfolge von uns. Nachfolge, und jetzt wird es politisch vielleicht ein bisschen brisant, aber Nachfolge, die unsere echten Kontaktpersonen, ja, Punkt, wirklich berühren. Also unsere echten Kontaktpersonen, mit denen wir wirklich echten Kontakt haben. Ich weiß, in jetziger Zeit ist es ein bisschen schwierig, aber deine Kontaktpersonen sind so wichtig, nicht nur, dass wir sie schützen müssen, sondern dass wir ihnen was mitgeben müssen, ja. Ermutigst du sie zu einer Hinkehr zu Jesus? Lebst du so eine Nachfolge? Und Jesus macht ernst. Weil er ernst macht, lässt er dich damit auch nicht alleine, sondern gibt uns, gibt dir
seinen Heiligen Geist.
Ich bete jetzt noch für uns und dann haben wir kurz instrumental ein, zwei Minuten einfach Zeit, um das sacken zu lassen. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken, dass du so viel Gutes für uns bereithältst. Und ich möchte danken für diese eindeutigen Zeichen, die uns belegen, dass du wirklich als Mensch wieder auferstanden bist. Und du siehst, wo es den einen oder anderen Punkt gibt, der uns wirklich berührt, wo wir auch merken, da brauchen wir Veränderung. Vielleicht hat sich auch jemand entschieden, wieder neu mit dir unterwegs zu sein oder erstmalig mit dir unterwegs zu sein. Dann möchte ich dich bitten, dass hier in dieser Gemeinde echte Kontaktpersonen entstehen, sich ergeben, die begleiten. Herr, wir möchten uns ganz neu auf dich ausrichten. Ich möchte dir danken für diesen Tag und ich möchte dich bitten um deinen Segen für die kommende Woche. Amen.